SWR Kultur. Jazz.
Heute mit Jazz für Millionen. Ja, richtig. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Jazz war nicht immer schwer zugängliche Tonakrobatik für eine Minderheit mit verstiegenem Geschmack, um mal ein gängiges Vorurteil zu bemühen. Es gab mal eine Zeit, da waren Jazzstücke in den Popcharts und sie haben sich auf Platte millionenfach verkauft. Das waren die goldenen frühen 60er. Dafür gibt's heute für Sie, die Millionen Hörer von SWR Kultur, ein paar Beispiele. Es war einmal, als Jazz noch in den Charts stand. Mein Name ist Odilo Klausnitzer. Herzlich willkommen. Das berühmte Porträt des Wassermelonenverkäufers Watermelon Man, hier gespielt vom Perkussionisten Mongo Santa Maria und seiner Band, eine Aufnahme von 1963. Watermelon Man ist ein Stück von Herbie Hancock. Er hat es auf seiner Debütplatte für Blue Note Records aufgenommen, aber erst diese Version hier von Mongo Santa Maria hat es richtig bekannt und sogar zu einem Top-10-Hit gemacht. In seiner Autobiografie erzählt Herbie Hancock, wie es dazu gekommen ist. Die Geschichte wirkt wie die typische Sequenz aus einer Hollywood-Erfolgsstory, wo alles wie von ganz allein mit pointenhafter Logik ineinander fällt und zack, am Ende steht ein Hit. 1962 ist Herbie Hancock Pianist in der Band von Mongo Santa Maria. Eines Abends, in der Pause eines Gigs, unterhalten sich Santa Maria und der Trompetenkollege Donald Byrd über mögliche Verbindungen von Jazz mit kubanischer Musik. Da fordert Byrd Herbie Hancock auf, spiel doch mal gerade deinen Watermelon Man an. Santa Maria steigt an den Congas ein, der Bassist schaut sich von Hancocks linker Hand eine passende Figur ab, schließlich kommt nach und nach die ganze Band dazu, das Publikum horcht auf und innerhalb von Minuten verwandelt sich der Platz vor der Bühne in eine Tanzfläche. Ungefähr so könnte es auch in einem Drehbuch stehen. Klar, diese neue Version von Watermelon Man musste aufgenommen werden. Die Single von Mongo Santa Maria wird zum erhofften Erfolg. Herbie Hancock hört sein Stück plötzlich aus offenen Fenstern und vorbeifahrenden Autos. Ich war 22 und hatte einen Hit, schreibt er in seiner Autobiografie. Und weil er die Rechte am Song nicht leichtfertig an die Plattenfirma abgegeben hatte, konnte er von den Tantiemen tatsächlich ein paar Jahre lang seine Rechnungen bezahlen. Kleiner Nachtrag: Rund 10 Jahre später hatte Herbie Hancock selber mit einer wiederum neuen Version seines Watermelon Man ebenfalls einen Riesenhit mit seiner Jazz-Funk-Band Headhunters. Mongo Santa Marias Version von Watermelon Man wird manchmal als Vorläufer des Boogaloo genannt. Boogaloo, so hieß in den 1960ern eine neue und kurzzeitig erfolgreiche Fusion aus kubanischen und US-amerikanischen Musikstilen. Mambo und Cha-Cha plus Soul und Rhythm and Blues und ein bisschen Jazz. Wenn man allerdings im Jazz von Boogaloo spricht, dann ist damit meist ein ganz konkreter Rhythmus gemeint. Darin kommen die Akzente nicht wie üblich auf dem zweiten und dem vierten Taktschlag, sondern der zweite Akzent kommt einen Achtelschlag früher, auf der 3 und. Es gibt ein berühmtes Stück, das diesen Rhythmus im Jazz etabliert hat. Es beginnt mit nichts anderem als genau diesen Akzentschlägen. Und es wurde für Jazzverhältnisse ein Riesenhit. Lee Morgans The Sidewinder. Thank you. Lee Morgan Trompete mit The Sidewinder, das Titelstück seines Blue Note Albums von 1964. Der Saxophonist war Joe Henderson. Für den Groove verantwortlich waren Barry Harris Klavier, Bob Crenshaw Bass und Billy Higgins Schlagzeug. Für Lee Morgan war das Album The Sidewinder ein Comeback nach drogenbedingter Auszeit. Es stieg bis auf Rang 25 der Popcharts und es wurde das bis heute bestverkaufte des gesamten Blue Note Katalogs. Das Stück The Sidewinder selber wurde zur Blaupause für viele andere Boogaloo-Nummern, gerade auf Blue Note-Alben, die damit an den Erfolg anknüpfen sollten. Und natürlich war klar, dass es nun auf jedem neuen Lee Morgan-Album wieder mindestens einen Boogaloo geben musste. Was den Aufbau angeht, ist The Sidewinder denkbar einfach. Formal ist es ein simpler Blues mit doppelter Taktanzahl, 24 statt der üblichen 12. Angeblich hat Lee Morgan das musikalische Thema, weil noch Material gebraucht wurde, während der Aufnahmesession spontan auf Toilettenpapier notiert. Der Schnellschuss wurde ein Volltreffer. Melodie und Rhythmus von The Sidewinder waren so griffig und so eingängig, dass sie weit über die üblichen Jazzkreise verfangen haben. 1965 hat der Autohersteller Chrysler die Musik sogar als Jingle für eine Fernsehwerbung verwendet. Allerdings dreisterweise ohne Lee Morgan zu fragen, geschweige denn, ihm etwas dafür zu zahlen. Nach der Einschaltung von Anwälten hat Chrysler die Werbung wieder zurückgezogen. SWR Kultur mit Jazz-Hits der 60er. Das erste Jazzstück, das in den 60ern als Single Goldstatus erlangt hat, das war dieses hier, Exodus von Eddie Harris. Zwei Minuten ohne viel Improvisation und eine Melodie aus einem erfolgreichen Hollywood-Film, Exodus. Das war der Schlüssel zum Erfolg für den Saxophonisten Eddie Harris. Eigentlich ist dieses Stück hier, Exodus, fast 7 Minuten lang und es ist die durchaus improvisationslastige Eröffnungsnummer von Eddie Harris' Debütalbum Exodus to Jazz von 1961. Dass diese Kurzversion auf Single kommerziell so erfolgreich war, das war für Eddie Harris nicht nur angenehm. Mit typischem Geschäftskalkül hat ihn seine Plattenfirma danach genötigt, eine Filmmusik nach der anderen zu bearbeiten. Immerhin hat dieser Hit hier Eddie Harris den Start einer großen Karriere beschert. Was ein Hit war, dafür gab und gibt es übrigens relativ genaue Kriterien. Eddie Harris' Single Exodus hatte Goldstatus. Das hieß damals, sie hat sich mindestens 1 Million Mal verkauft. Diese Definition stammt von der Recording Industry Association of America, der Handelsorganisation der amerikanischen Plattenfirmen. Was die Charts angeht, die wurden und werden noch heute im Billboard-Magazin veröffentlicht. Das Ranking wurde aus Verkaufszahlen und aus Rundfunk- und Musikbox-Einsätzen ermittelt. Früher durch Fragebögen, heute digital. Es gibt Billboard-Charts für alle möglichen unterschiedlichen Genres. Die berühmten Top 100 allerdings beziehen sich auf Singles, egal welcher Stilrichtung. Und manchmal haben es auch Jazzstücke in diese Top 100 geschafft. Dieses Stück hier kam im Herbst 1965 auf Platz 5. Vor Songs von Elvis, Sonny and Cher, kurz sogar vor den Beatles und den Rolling Stones. Ramsey Lewis, The In Crowd. Thank you. Soul Jazz der mitreißendsten Sorte. Pianist Ramsey Lewis mit The In Crowd, aufgenommen 1965 live in den Bohemian Caverns in Washington, D.C. Wenn instrumentaler Jazz in den 60ern erfolgreich war, dann war es oft diese Art von rhythmusbetontem Mitklatsch-Soul Jazz. Es gab aber auch ein sehr erfolgreiches Gegenmodell dazu. Unterkühlt, ganz sanft, fließend, entspannt tänzelnd. Bossa Nova. Der oder die Bossa Nova, wörtlich neue Mode oder neue Welle, war als Musikstil in Rio de Janeiro, Brasilien, aus dem Samba entstanden. In den USA populär gemacht hatten die Bossa Nova Jazzmusiker. Und der wichtigste unter ihnen war der Saxophonist Stan Getz. Mit dem Album Jazz Samba zusammen mit dem Gitarristen Charlie Bird gelang Stan Getz ein Riesenhit. Jazz Samba, trotz dieses Titels, eben ein Jazz-Bossa-Album. Es wurde als erstes Jazz-Album der Musikgeschichte Nummer 1 der Billboard-Popcharts. Und das Stück Desafinado darauf verkaufte sich als Single über 1 Million Mal und brachte Getz einen Grammy ein. Und weil er clever verhandelt hatte, auch viel Geld. Ein oft kolportiertes Zitat von Stan Getz aus dieser Zeit lautet: Desafinado ist das Stück, das meine Kinder durchs College bringen wird. Alle 5. Stan Getz und Charlie Bird mit dem Bossa-Klassiker Desafinado. SWR Kultur mit Jazz-Hits der 60er. Die Bossa-Welle, die Stan Getz und Co. damals losgetreten hatten, war auch der indirekte Auslöser für den nächsten Hit. Auch der Pianist Vince Guaraldi hatte 1962 trendsicher ein Album mit Bossa-Stücken von Antonio Carlos Jobim und Luis Bonfa aufgenommen. Ein paar Minuten auf der LP mussten noch gefüllt werden, dafür schrieb Guaraldi eine zuerst verträumte, dann leicht Calypso-beschwingte Nummer namens Cast Your Fate to the Wind. Sie wurde auch als B-Seite einer Single veröffentlicht. Die A-Seite dieser Single, ein Bonfa-Cover, floppte, aber diese B-Seite entdeckten plötzlich Radio-DJs für sich und spielten sie rauf und runter. Cast Your Fate to the Wind stieg bis ins obere Viertel der Top 100 Charts. Es brachte Vince Guaraldi einen Grammy ein, wurde unzählige Male gecovert und es machte den Produzenten der berühmten Zeichentrickserie Die Peanuts auf Guaraldi aufmerksam. Peanuts-Fans wissen, wie es weiterging. Vince Guaraldi wurde als Filmkomponist für die Serie angeheuert und er blieb es bis zu seinem Tod 1976. Und die Peanuts wurden von einem beliebten Comic zu einem gigantischen Franchise-Unternehmen. Vince Guaraldi, ein, wie er sich selbst einschätzte, nicht besonders großartiger Jazzpianist, er definierte mit seinem Sound eine der größten Unterhaltungsmarken der USA. Hier ist die Originalaufnahme von Cast Your Fate to the Wind von 1962 mit dem Vince Guaraldi-Trio. Das Vince Guaraldi-Trio mit Cast Your Fate to the Wind von 1962. Die Zeiten, in denen instrumentaler Jazz so populär war, wie zum Beispiel dieses Stück hier, sind lange vorbei. Aber Nachwirkungen der damaligen Erfolge sind, zumindest in einem Falle, noch heute gesellschaftlich spürbar. Nämlich im Fall von Paul Desmonds berühmtem Stück Take Five. Take 5 findet sich im Original auf dem Dave Brubeck-Album Time Out von 1959. Take 5 ist eigentlich ein umgangssprachlicher Ausdruck für kurz Pause machen, 5 Minuten nämlich. Aber hier spielt der Titel natürlich auf das Metrum an. Take 5 war das erste bekannte Jazzstück im Fünfvierteltakt. Damals noch eine Stolperfalle für Hörer und Musiker, aber Paul Desmond und Dave Brubeck war es gelungen, elegant darüber hinweg zu swingen. Mit durchschlagendem Erfolg. Time Out hat sich als erstes Jazzalbum überhaupt über 1 Million Mal verkauft und Take 5 kam auf Platz 25 der Top 100 Charts. Paul Desmond bekam sein Leben lang gute Tantiemen für die Komposition. Normalerweise fließen die nach dem Tod des Urhebers an dessen Erben. Desmond aber hatte keine Erben, keine Ehefrau, keine Kinder und offenbar auch sonst niemanden, der in Frage kam. Und da ist er auf einen wirklich altruistischen Einfall gekommen. Er hat die Rechte an dem Stück testamentarisch dem Roten Kreuz vermacht. Seitdem klingeln jedes Mal, wenn irgendwo Take 5 läuft, die Kassen bei der Hilfsorganisation. Jetzt auch wieder. Hier ist es, Take 5. Und soweit Jazz in SWR Kultur. Heute mit Jazz-Hits der 60er. Mein Name ist Odilo Klausnitzer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Thank you.